der normalerweise in einem Lichte wohnt, wo niemand zukommt. Also war das ein Entschluss Gottes in Christo Jesu, was das heißt. Damit wieder die Möglichkeit werde, zustande kommen könne, dass er mit seinen geliebten Menschen wieder Kontakt an die Verbindung wiederherstellen konnte. Soweit die Übersicht. So. Das ist sehr wenig gesagt. Jetzt habe ich hier ein kleines Schriftchen überschrieben, die Apokryphen. Wir wissen, was heißt das Apokryphen? Apo heißt hinweg von. Und eine Krypta oder die Apo hinweg, Apokryphen heißt hinweg verborgene, geheimnisvolle Schriften. Ja. Warum? Darf ich hier kurz etwas vorlesen? Und zwar aus der Weisheit Salomos. Damit beginnen die Apokryphen. Und zwar einige Verse aus Kapitel 11. Weisheit Salomos, Kapitel 11, von Vers 21 an. Da schrieb Salomo, es war ja Weisheit, die Gott ihm gab. Aber, hat Gerichte Gottes vorher beschrieben, aber du hast alles geordnet, und das werden wir jetzt hier dann sehen, aber du hast alles geordnet mit Maß, Zahl und Gewicht. Denn großes Vermögen ist allezeit bei dir, und wer kann der Macht deines Armes widerstehen? Denn das Weltall ist vor dir wie ein Stäublein an der Waage und wie ein Tropfen des Morgentaus, der auf die Erde fällt. Aber du erbarmst dich über alle, denn du hast Gewalt über alle. Aha. Was heißt das? Das einzige Wesen, das seine gewaltige Gewalt nur zu Wissen dient, zur Verfügung stellt. Der Barmherzigkeit. Du hast Gewalt über alle, alles, denn du erbarmst dich. Hallo. Stimmt das mit Paulus überein? Aber du erbarmst dich über alle, denn du hast Gewalt über alle und übersiehst der Menschen Sünden. Stimmt das mit Paulus überein?
Sind das wahr? Übersiehst der Menschen Sünden? Mhm.
Paulus ist noch schärfer. Der Mann mit dem zweischneidigen Schwert. Gott in seiner Liebe rechnet erstens Böses nicht zu. Heißt das, er hat keine Kenntnis davon? Wenn einer Kenntnis davon hat und alles noch in der Urgrund oder grundlos Tiefen der Sünde und des Bösen kennt, dann ist unser Gott. Aber er rechnet das nicht zu.
Sprüche 19, Vers 11. Sprüche 19, Vers 11.
Sprüche 19, Vers 11. Vers 10. Aha.
Der Ruhm des Menschen ist
Bitte Bibel aufschlagen und genau lesen.
Sprüche 19, 11.
Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig.
Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Erste Feststellung. Und jetzt?
Und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen.
Und sein Ruhm ist es, für wen? Für einen einsichtigen Menschen, der in geistlicher Einsicht so gewachsen ist, dass er in der Hinsicht schon Gott ähnlich geworden ist, Übertretung zu übersehen heißt, der guckt schon bis ans Ziel, was Gott aus all den Negativen hätte bringt, aufgrund von Golgatha.
Oder auch vom Ziel her zurückschauen.
Oder auch vom Ziel her zurückschauen. Ja. All von dort her beurteilen. Du übersiehst der Menschen Sünden. Ja, jetzt kommt noch das zweite, der zweite Zeuge. 2. Korinther 5, zweiter Zeuge. Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selber. Also bitte, Gott hat nicht sich versöhnt, er war nämlich noch nie unversöhnt. Bitte. Er hat die Welt, die Feindschaft ist gegen ihn. Die hat er versöhnt. Bedurften wir der Versöhnung? Jawohl. Bedurfte Gott der Versöhnung? Also bitte schön, richtig lesen. Nein. So, erste Feststellung. Gott war in Christus und versöhnte das Weltall mit sich selber. Und jetzt geht es weiter. Noch unglaublicher. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Wer sind die Ihnen? Alle Geschöpfe im ganzen Weltall hat das Weltall versöhnt mit sich selbst. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Dürfen wir so langsam, aber sicher, immer noch mehr bedingungsloses Vertrauen haben zu diesem unserem himmlischen Vater, der nicht nur unsere bösen Dinge und unsere unzähligen Übertretungen nicht zurechnet, sondern seiner ganzen Schöpfung, allen Geschöpfungen, weder Böses noch Übertretungen zurechnet. Haben wir einen wunderbaren Gott? Werden wir durch solche Erkenntnis, die der Geist Gottes uns schenkt, auch langsam, aber sicher fähig und fähiger, ihn wirklich im Geist und in der Wahrheit anbeten zu können? Weil da nämlich alles aufhört, was Weisheit und Gut und Recht und Heilig ist in dieser Schöpfung. Bitte. Ist das Gesetz heilig, gerecht und gut? Genauso wie die Engel, die es angeordnet haben, heilig, gerecht und gut waren oder noch sind, aber nichts von Liebe und Barmherzigkeit wissen. Emil?
Ich weiß, das ist ein Thema, aber ich komme von einem Vortrag und dessen her. Und wer jetzt hier da steht, ich unterbreche aber, bitte entschuldige bitte. Hier steht, dass jeder vor dem Richtstuhl offenbar werden wird, oben in Vers 10.
Ja.
Und dass dann jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, er sei gut oder böse. Wenn er das Böse nicht zurechnet und nun kommt vor den Preisrichter und jetzt auf einmal empfangt jeder, was er getan hat, da komme ich nicht ganz mit. Ich kann dir eine Antwort geben, was er gestern wieder angeht.
Danke.
Ich komme jetzt nicht ganz mit.
Ja, begreife.
Bitte.
Ja.
Aber damit wir alle ein bisschen was davon haben, nicht wahr?
Ja. Also, er war jetzt der Sprecher für uns alle, nicht? Dankeschön. Die Stelle steht in
2.
Korinther
5, Vers 10.
Kapitel
2. Korinther 5, Vers 10.
Dankeschön. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wer sind wir alle? Wir. Nur Glieder am Leib des Christus. Erstens. Deshalb vor dem Richterstuhl des Christus. Dieses griechische Wort, Bema, Richterstuhl übersetzt, war bei den Griechen das gleiche Wort bei den Olympischen Spielen. Und dort müssen wir schreiben, Preisrichterstuhl. Preisrichterstuhl. Also Bema im Neuen Testament muss übersetzt werden, einfach Richterstuhl, denn auch als Pilatus sich auf den Richterstuhl setzte, um Jesus Christus ans Kreuz heften zu lassen, urteilte nicht. Auch dieser Stuhl heißt Bema. Bitte. Also wir können nicht einfach schlankweg sagen, wie wir ja vorher gehört haben, es handelt sich hier nur um einen Preisrichterstuhl. Aber der Begriff Preisrichterstuhl liegt drin. Und tatsächlich haben die Olympischen Spiele, die ihre Wiege in Griechenland haben, von Olymp, von Zeus gegründet, hat der Geist Gottes durch den Apostel Paulus diese Olympischen Spiele auch als Modellvorführung für uns herausgegriffen. Jawohl. Sollen wir in der Rennbahn laufen? Ja. Sollen wir uns von irgendetwas von links oder rechts im Lauf hemmen lassen? Sollen wir genau die Regeln des Kampfes beachten? Dass ich also nicht dort, wo ich mit einem Hochsprung mich ein Hindernis überwältigen soll, schnell unten durchschlüpfe, ne? Und dann bin ich der Erste vorn am Ziel, nicht? Und was bin ich dort? Und jetzt haben wir es. Ne? Was bin ich jetzt dort von dem Richter? Ne? Du bist mein schönster Erster, du. Der unten durchkriegt, wo man mit einem Hochsprung hätte sich einsetzen sollen. Aber liebe Geschwister, meistens machen wir es ja umgekehrt. Dort, wo wir hätten unten durchgehen sollen, haben wir einen Hochsprung drüber weggemacht. Warum lachst du jetzt? Habt ihr das ernst gemeint? Ja. Also, wenn wir da alle lachen können, haben wir ja die Quittung. So. Das sind die Dinge, gibt es nun für unseren Glaubenslauf auch Kampfregeln? Das sagt er ja dann. Wer nur wird gekrönt, wer den Regeln des Laufes alle Beachtung schenkt. Haben wir das bei unserem Olympia-Kenner, Paulus? Bitte, du willst etwas sagen.
Ja, Paulus schreibt ja auch an einer anderen Stelle, dass wenn wir uns selber, Paulus schreibt ja an einer anderen Stelle, wenn wir uns selber richten, so werden wir nicht mehr
gerichtet. Ja. Aha, danke, feine Ergänzung erstens. So.
Aber Bruder Streter flüsterte mir was Feines ins Ohr. Er sagte mir,
na du, was?
Der Bruder Strehle.
Ja, du, wir sind doch jetzt im Examen.
Ja.
Da wird doch nicht vom Nachbar eingeflüstert. Also, weiter.
Dass der unbarmherzige Knecht, dem alles vergeben war, dass dem, nachdem er unbarmherzig war, und der unbarmherzig ist, der wird nicht Barmherzigkeit mehr erlangen. Macht er seine eigene empfangene Barmherzigkeit selber wieder ungünstig.
Ja, ja.
Auch so. Das könnte man vielleicht hier gut einmal mit überdenken.
Ja.
Nach dem Gesetz.
Das gilt nach einem Gesetz.
Etwas.
Ja, 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 bitte. Ja, ja, bitte. Sehr gut.
Ja. Ich kann natürlich die Aristeer anleiten. Und jeder Bauch ist sicher so, bei solchen Diskussionen, und sie kommen immer da kommen, wenn sie wollen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft und bittet uns, dass wir es auch tun. Wo sind denn die Protestanten da?
Ja.
Der wird es auch tun. Halleluja!
Amen. Also, jetzt
noch alles, was steht. Das Besondere eigentlich nicht so inwendig oder auswendig auf inwendig ist. 1. Thessalonicher 5, 2, 23, 24.
Ja. Die Frage ist ja jetzt neu aufgetaucht, ne? Ein solches Wort. Wer nicht Barmherzigkeit übt, empfängt keine Barmherzigkeit, sondern den wird ein unbarmherziges Gericht treffen. Ist das ein Wort für uns, die unter der Gnade stehen? Herrschaft der Gnade? Nein. Wer sagt denn das? Der gleiche Apostel, der sagt, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wie heißt der Apostel? Der heißt Jakobus und schreibt den Brief an alle Nationen. Wie? An die zwölf Stämme in der Zerstreuung, die alle, umso frommer sie waren, eifriger über das Gesetz waren. Denn da gilt unter Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Antwort: Ja. Mit welchem Maß ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Wer nicht Barmherzigkeit geübt hat, empfangt keine Barmherzigkeit. Haben wir Barmherzigkeit empfangen, weil wir so barmherzig waren, dann wäre es aus mit uns, hoffnungslos. Bitte. Ist ganz fein, dass diese Unterscheidung ganz mal klar, messerscharf herausgestellt wird. Gehört auch gerade noch zum Ganzen. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Die ist noch nicht beantwortet. Wir sind erst daran, Antwort zu suchen. Auf das ein jeder empfange, was er in dem Leibe, ja gut, das gehört ja zur Hütte her, was er nach dem Leibe, durch den Leib, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Da wir nun den Schrecken des Herrn, B, die Furcht des Herrn, kennen, so überreden wir die Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar geworden zu sein. Paulus. Wir empfehlen uns selbst, euch nicht, wir selbst. Paulus schreibt an anderer Stelle, können wir uns merken für jeden Fall, wer sich selbst empfiehlt, ist unbewährt. Liebe Geschwister, auf einen solchen Ausspruch können wir uns genauso felsen oder so sicher verlassen, wie auf jeden anderen Ausspruch Gottes. Ich habe schon Fälle erlebt, ich darf gleich sagen, und nicht zuletzt auf der Langensteinbacher Höhe, in ganz hoch entscheidenden, wichtigen Fällen, da habe ich dann dieses Wort ausgesprochen. Brüder, wer sich selbst empfiehlt, ist unbewährt. Könnt ihr euch gerade zuvor darauf verlassen. Dann war der Fall geklärt.
Und wie ist ausgegangen? Ja.
Hat sich bewährt?
Unbewährt.
Ja, also das Unbewährt hat sich bewährt, so muss man sagen. Vers 12 jetzt. Wir empfehlen uns selbst euch nicht wiederum, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unserethalben. auf dass ihr ihn den Ruhm habet bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Jetzt ist das Wort hier entscheidend. Die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Warum ist dieses Wort entscheidend? Parallelstelle, Römer 2, Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen, wen spricht er da an? Vers 1, Kapitel 2, die ganze Menschheit. Wer bist du, o Mensch, hier? Die ganze Menschheit. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen, wieder betont, Herzen. Aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, und jetzt, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. So. Aha, ja, Bruder Muhl, was stimmt jetzt? Nur weiterlesen, und wie wir dort an der Stelle 2. Korinther 5 gelesen haben, hier ist ganz deutlich, Vers 16, an dem Tage, da Gott was richten wird? Das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Also nur was kommt da, wird da offenbar, und nur noch was wird beurteilt. Das Verborgene, und wie Paulus an einer anderen Stelle noch schreibt, noch einmal, wer hat die Stelle gehabt? Gott, der das Verborgene offenbaren wird und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Bitte?
1. Korinther 4, 5.
Ah, Korinther. 1. Korinther 4, 5. 4, 5. Ah. Aha. Jawohl. Ah. 1. Korinther 4, 5. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, wie lange nicht, bis der Herr kommt. Ah, er ist noch nicht gekommen. Aber also sollen wir mit Urteilen warten. Warum sollen wir warten, bis der Herr kommt? Welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen. Emil, jetzt sind wir da. Ah. Und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Aha. Also, was sind das für Dinge? Nicht, ob ich einem etwas gestohlen habe oder einem Armen 1000 Mark geschenkt habe. Bitte. Um was für Werke geht es, die vor dem Richterstuhl Christi geoffenbart, beurteilt werden? Bitte?
Die Entwürfe des Herzens.
Also, Thema, die Entwürfe des Herzens. Das Schriftchen nochmal lesen. Da ist alles ganz genau mit Bibelstellen belegt.
Und vier Kassetten.
Ja. Wie bitte? Und vier? Vier Kassetten, die Entwürfe des Herzens. Alle die Probleme. Ja. So. Und dazu, ja, wir haben ja Zeit und wollen ein Wort Gottes hören und ich Menschenwort. Also, hören wir einmal Jesaja 11,
wo der Menschensohn erscheint, voll Heiligen Geistes. Was lesen wir da? Klipp und klar, sonnenklar, kristallklar. Jesaja Kapitel 11. Gerade von Anfang an. Ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist Jehovas, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Also das sind die sieben Geister. Das ist das gebrochene Licht des Geistes. Im Prisma des Heiligen Geistes, das heißt Glaube, Hoffnung, Liebe. Das sind die drei bleibenden Gotteswerte. In diesem Prisma lässt sich das Licht des Geistes brechen. Und wie antwortet der Heilige Geist, wenn man ihn bricht, sich brechen lässt? Im Prisma Gottes, nicht? Glaube, Hoffnung, Liebe. Drei sind es, die Zeugnis geben: der Geist, das Wasser und das Blut. Bitte. So. Prisma Gottes. Lässt sich der eine Heilige Geist brechen, der eine Heilige Geist, der wohnt im Allerheiligsten. Ein Geist, ein Gott, ein Vater, ein Herr, eine Taufe, da ist im Allerheiligsten alles eins. Aber im Heiligtum haben wir sieben Lichter. Ja, das gebrochene Licht. Wer hat die schönen Regenbogen kürzlich gesehen da am Himmel? Gebrochenes Licht der Sonne. Spektralanalyse, ein Sonnenstrahl, schmale Spalten, dunklen Raum geführt, ja, durch ein Prisma, auf ein Prisma geführt. Der Sonnenstrahl wird gebrochen, wie antwortet er? Anstatt, weil er jetzt tobt und schimpft, dass man ihn gebrochen hat, ne, beginnt er zu erzählen, was für buntfarbige Herrlichkeiten in dem unsichtbaren Sonnenlicht verborgen sind. Beginnt der gebrochene Geist zu erzählen, was für Gottes Reichtümer uns wo aufbewahrt und vorhanden sind. Ja. In Gott, in der Stiftshütte, im Tempel Salomos und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt die Hauptsache unseres Problems. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jehovas. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Ja, jetzt fragen wir uns ja, wie will denn er noch irgendwie richten und recht sprechen? Können unsere menschlichen Richter ein Urteil fällen, ohne dass ihre Augen gesehen haben, was am Tatort, wie es da aussieht, oder was sie ihre Augen aus den Akten ersehen haben, oder was ihre Ohren von Zeugenaussagen gehört haben? Können menschliche Richter da ein Urteil geben? Vollständig unmöglich. Können heilige Engel da ein Urteil abgeben? Unmöglich. Und was macht denn unser Gott, wenn er richtet? Er sieht nur auf das Herz, weil er geordnet hat, nur das, was da drin geschieht oder unterlassen wird, im Verborgenen unseres Herzens. Dafür kann der Mensch etwas. Warum? Weil der Mensch nur da drin wollen kann, was er will, und da drin tun und lassen kann, was er will. Ist dann Gottes Gericht gerecht, wenn er nur dort richtet, wo etwas einreibt, was dafür kann? Aha. Warum sieht denn Gott nicht auf das, was seine Augen sehen, und hört auf, was seine Ohren hören? Warum verzichtet er auf beides?
Das ist seinem Ratschluss enthalten.
Das hat er ja schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht, was da in den Herzen mal getan wird und gewollt wird. Und hat alles, was geschieht, was man sehen und hören kann, zu einem Bestandteil seines Ratschlusses gemacht.
Alles bedurfte seiner Genehmigung, dass es überhaupt geschehen konnte. Stimmt's oder habe ich recht?
Ja, ja.
Muss er dann noch sehen, was geschieht und hören, was die da aussprechen? Nein. Ja. Kennt er vor Grundleg und der Welt und hat die Dinge genehmigt, dass sie geschehen nach außen, bitte. Kann ich da drin die Ehe brechen? In meinem Herzen Antwort?
Ja, ja.
Aha. Ah, die Männer antworten prompt, ja. Wahrlich, ich sage euch, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer nur ein Weib ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also ist da drin etwas geschehen? Ist da drin eine Tat vollzogen worden? Antwort? Ja. Und wer nur zu deinem Bruder sagt, du Tor, ist des höllischen Feuers schuldig, bitte. Der hat gar nichts gesagt, der hat da drin gesagt. Kann man in seinem Herzen sprechen? Er aber sprach in seinem Herzen und. Sie alle Zeit üben sie Ungerechtigkeiten, wo? In ihrem Herzen. Mit ihrem Munde segnen sie und in ihrem Herzen fluchen sie. Gibt es so etwas? Aha. Ist Gott gerecht? Jetzt kommt's nicht. Was haben wir jetzt dreimal gelesen? Jetzt sind wir am Richterstuhl Christi. Nur was wird hier gerichtet, was wir selber noch nicht kennen? Das muss noch in das Licht gerückt werden und was passiert dann? Oh. Und was da noch irgendwie haften würde, was geschieht da? Das wird nicht nur geschmolzen und geläutert, das gibt es nicht, sondern das wird durch die Feuerglut der Liebe des Christus augenblicklich verbrannt. Stimmt?
Ja.
Er selbst aber, der nur Holzstroh doppelt gebaut hat, mit, sein Werk wird verbrennen. So. Er selbst aber bleibt gerettet. Aha. Ist ein Unterschied zwischen ihm und ihm selbst. Ist ein Unterschied zwischen jedem von uns, zwischen mir und mir selbst. Ich bin der Arthur Mohl. Bürger von Bütten, Harzschaffhausen und Zürich. Ja. So. Und natürlich erst recht Himmelsbürger. Ja. So. Aber der alte Mensch. Und wie steht es da mit dem inneren neuen Menschen?
Der kann nicht sündigen.
Der kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Aha. Das bin ich selbst vor Gott. Der innere neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit, vorerst nur samenmäßig, ein heiliger Same mitten in den Misthaufen meines alten Menschen hinein, gelegt vom Heiligen Geist. Was habe ich gesagt? Misthaufen. Ja, wenn ein Misthaufen ganz vermistet ist, ganz vergoren ist, ganz verrodet ist, dann ist der gute Boden, wo der Same Gottes prächtig gedeiht, stimmt oder habe ich recht? Seht, das sind umso wunderbarere Dinge, die wir vorerst haben. Also das ist der Gegensatz von dem. Also beides kann nicht stimmen, nicht? Nein. Wenn wir da den Spuren nachgehen, Schrift durch Schrift erklären lassen, nicht da. So.
Ja. Sie haben es extra gesagt, weil uns erst einen Vorlag ziemlich Angst gemacht worden ist.
Aha.
Denn wenn ich doch weiß, dass ich den Herrn bitte um Vergebung und auch jeden Tag irgendwo jedenfalls ein bisschen was zu bitten. Und da wird mir eine ganze Last aufgelegt und ich würde alle schönen Tag aufkommen und ich bitte um Verzeihung, dann hätte das gar keinen Wert zu tun. Und wenn alles einmal offenbar wird.
Ja. Also, so kann es nicht sein. Ne? Da sind wir alle über.
Deshalb habe ich auch gefragt.
Ja. Zwei Bibelstellen nennen.
Gut.
Denn ich möchte noch mehr entlasten. Es steht mal zurück in Römer 8, Vers 26. Desgleichen nimmt sich auch der Geist durch unsere Schwachheit an.
Ja.
Mhm. Und ich bin schwach darin, mich selbst ganz tief zu erkennen.
Ich bin schwach worin?
Mich selbst. Ganz tief in meinem Herzen zu erkennen.
Jawohl.
Ich war nur eins, beides. dass da drin nichts Gutes ist.
Langsam. Ha, ha.
Ja, ja.
Falsch.
Ja,
falsch.
Moment. Denn wir wissen nicht, was wir wissen sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst
sendet. Der Geist selbst.
Der Geist in dir selbst.
Jawohl. Ja, ja, ja. Na du, halt, Hans, aber vorhin hast du gesagt, in meinem Herzen wohnt nichts Gutes.
Ja, ja. Der Jesus.
Nein, nein.
Der Jesus wohnt darin.
Was?
Der Jesus wohnt in meinem Herzen.
Ist das nicht Gutes?
Ja, das ist die andere Seite.
Ja, bitte da.
Ja, ja, gut. Aber ich habe noch eine andere.
Halt, darf ich gerade richtig stellen? Wo wohnt nichts Gutes bei uns? Das ist in meinem Fleisch. Römer 8 steht geschrieben, da, nein, 6, 7, da wohnt nichts Gutes.
Römer 7, Schluss.
In meinem Herzen wohnt nichts Gutes.
Römer 7, Schluss, nach den inwendigen Menschen, den ich denke, Gesetz Gottes.
Untertan, jawohl.
Und der kann nicht sündigen, ja. Aber nach dem alten Menschen, ja. Den ich dem Gesetz der Sünde
unterworfen,
einfach haben,
und unter die Sünde verkauft.
Ich lese aus dem 1. Johannes, aus dem 1. Kapitel. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Also wir sind
elf.
Ja. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird,
was wir sind.
Ja, ja. Das wissen wir aber. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hin hat, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Und da muss ich mich immer wieder fragen, was gibt es denn da noch im 2. Korinther 5, Vers 10? Was gibt es denn da noch? Da frage ich mich immer. Was gibt es da noch zu bereinigen? Wenn wir das glauben und dass wir hatten, so ist es, dass wir, wenn wir nur die Hoffnung so zu ihm hin haben.
Nicht nur.
Dann ist das nur die Hoffnung. Ne?
Die Hoffnung hier ist Realität, nicht nur.
Und wie er rein ist. Also weiß ich, da weiß ich.
Achtung. Ich wiederhole noch einmal 1. Korinther 4, Vers 5. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Oh, und jetzt, wie geht's weiter? Und dann wird einem jeden sein Lob werden vom Herrn.
Das ist doch ein Lob,
wenn er selbst aber der Gott des Friedens.
Ja,
so. Liebe Geschwister, ist mein Wunsch erfüllt unter anderem,
ja.
Dass wir da nicht ein Mannsystem davon haben, ja. Nicht, ja. Obwohl ich wieder alleine hier stehen muss, nicht, ja. Am Pult.
Ja. Ja.
Also, die Dinge, die nur der Herr kennt, ne, die noch der da drin, uns unbekannt, niemand bekannt als ihm. Nicht? Da ist er in seiner Treue schuldig, dass das noch vollständig geklärt wird. Denn der Sohn tut nichts, ich habe es vorher den Vater tun sehen, er selbst aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, das macht er durch wen? Der Gott des Friedens? Durch den Sohn. Ja. Und dieses durch und durch Heiligen geschieht zuletzt noch vor dem Richterstuhl Christi.
Aber trotzdem, wenn ich in meinem Herzen etwas erkenne, also so ein Herzensgedanke ist ja hier, und es wird mir offenbar, dass ich hier in meinem Herzen noch eben andere Gedanken habe als Gottes Gedanken, und ich bringe das vor den Herrn, dann wird es also nicht mehr offenbar werden. Dann habe ich es ja vom Herrn gebracht.
Ja, das ist. Ja, ich kann auch dem Herrn sagen, Herr, ich danke für diese Vororientierung hier. Ich weiß gar nicht, wie schlimm und böse das da in meinem Fleisch ist, aber ich bitte dich, lass in der Kraft deines Blutes alles Unbewusste, aufgelöst werden. Und was geschieht? Es ist so. Entspricht das jetzt Heistroh-Stoppeln, was ich ihn gebeten habe, oder Gold, Silber, Edelstein?
Gold.
Silber, Edelstein. Ja. Dann wird nichts mehr gefunden. Bitte schön. Also.
Noch eine. Ja, Bruder Mund, das war jetzt aber die Antwort für die Gemeinde.
Ja.
Aber nun, das mit dem Kosmos auf einen Nenner zu bringen, dass er Sünde nicht zurechnet.
Ja, aha. Aha. Dass er dem ganzen Weltall ihre Übertretungen und alles Böse nicht zurechnet. Das bedarf noch der Begründung. Weil Gott in Christo das All mit sich versöhnt hat auf Golgatha, sich selbst in Christo zur Sünde der Welt hat machen lassen und alle Heiligkeit, Gerechtigkeit und alles Gute des von ihm genehmigten Gesetzes an Flüchen und Forderungen, an Flüchen an sich in Christo durch Jesus, an Jesus hat die Flüche sich austoben lassen bis zur letzten Neige und alle Rechtsforderungen bezahlt hat auf Golgatha. Für alle Geschöpfe hat Gott auf Golgatha endgültig die neue Rechtsgrundlage geschaffen, indem er gleichzeitig mit allem Bösen und allen Übertretungen in seiner Schöpfung definitiv abgerechnet hat, als maximal bilanzfähiger Buchhalter. Punkto Gewinn und Verlust, Soll und Haben der ganzen Schöpfung. Das ist das göttliche durchgehende Zeugnis. Gott war in Christo und versöhnte das All mit sich selber, indem er sich in Christo genau an jeden Buchstaben des unbarmherzigen Gesetzes vom Sinai gehalten hat, auf seine Weise, und so das Gesetz und die Propheten bestätigt und er so erfüllt hat, weil er alles bezahlt hat. Wenn ich eine Rechnung, die mir präsentiert wird, bezahle, habe ich sie dann anerkannt. Blöde Frage. Wenn Gott alle Forderungen des Gesetzes bezahlt hat, kann das Gesetz noch einen Heller oder einen Pfennig fordern? Gott hat Gesetz und Propheten so vollkommen anerkannt, nicht? Und bestätigt auf seine göttliche Weise, dass diese Anerkennung und Bestätigung gleichzeitig das Ende jeden Rechtsanspruchs des Gesetzes an irgend noch jemand bedeutet. Hm? Brüder streiten sich, Christus ist des Gesetzes Ende. Ja, was heißt das? Die einen sagen, also das Gesetz hat uns nichts mehr zu sagen, ne? Des Gesetzes Ende, und die anderen sagen, ja, Christus ist des Gesetzes Vollendung. Ja, wer hat das heißt? Beides und ganz wunderbar geistlicherweise.
Der Herr sagt sich, weinet nicht. Ich bin nicht gekommen,
nein, ja,
um aufzulösen, sondern
das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen und zu bestätigen. Aber so zu erfüllen, noch einmal, und so zu bestätigen, auf meine Gottesweise, dass gleichzeitig das Ende jeder Rechtsforderung des Gesetzes gekommen ist. So. Und dann wird einem jeden was? Sein Lob werden von Gott. Ja, bitte?
Wozu denn noch die Gerichte, wenn Gott schon alles vergeben hat?
Wozu denn noch all die Gerichte? Nein, du, jetzt darf ich noch etwas sagen auf deine Frage. Muss ich dann, wenn ich Böses nicht zurechne, dann noch Böses vergeben? Jetzt denk mal ein wenig nach.
Bitte Kassette wenden.
Huh? wenn ich Böses nicht, wenn ich Böses nicht zurechne, muss ich. Ich habe keine einzige böse Tat und gar nichts Böses, das mir angetan wurde, irgendeinem zugerechnet. Muss ich dann noch vergeben?
Jawohl, nein, doch. Weil es hartnäckige gibt, wir wollen das nicht anerkennen.
Halt. Nochmal, du sagst, also ja, ich muss noch vergeben.
Weil es hartnäckige gibt,
was hast du?
Wir wollen das nicht anerkennen, dass du vergeben hast. Es gibt Hartnäckige in ihrem Herzen, die können noch nicht anerkennen, noch nicht verstehen, noch nicht annehmen, dass du längst vergeben hast. Das musst du ihnen noch irgendwie klar machen.
Was muss ich denn klar machen?
Dass du ihnen zu längst vergeben hast. Du hast ihn nie angerechnet.
Hans, ich sage dir.
Ja.
Wenn ich niemand etwas Böses zugerechnet habe, dann existiert ja vor zwischen mir und dem Böses überhaupt nicht.
Jawohl, aber zwischen dem und dir.
Ja, bitte, es handelt sich ja darum, ob ich dem noch vergeben kann. Unmöglich. Wo nichts existiert, kann ich auch nichts vergeben. Ja, liebe Geschwister, das sage ich mal als Schweizer, er macht so lange Gesichter, was ist denn da los in der Versammlung? Bitte. Ja, bitte, es gibt geistliche Klarheiten, von denen haben wir Tuttlingen gibt es da in Deutschland. Verstehen wir davon Tuten noch Blasen. Wenn auch keine Tuttlinger sind. Nicht? Also, da gibt es geistliche Klarheiten, doppelschen schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Na bitte, was heißt das auf Deutsch? Was jetzt? Warte, bitte, wir sind ja hier in einer großen Gottesfamilie. Mehrere Söhne und mehrere Töchter. Ne? Und jetzt leben wir ganz am Ende der letzten Stunde dieses Zeitalters. Und da ist der Geist daran, die letzten Feinheiten des Herzens Gottes zu offenbaren und uns zu schenken. Und dann kommen solche Dinge, tauchen auf einmal vor uns auf, wo wir fast erschrecken, und der da vorne war kaum so etwas auszusprechen. Jetzt sage ich aber, auf Deutsch heißt das, unser Gott selbst, der Böses in seiner ganzen Schöpfung nicht zurechnet und alle Übertretungen in der ganzen Schöpfung nicht zurechnet, unser Gott selbst, der braucht gar keine Vergebung einzuführen. Aber bitte nur wer? Nur unser Gott selbst. Aber jetzt, Fini, du hast die Frage gestellt. Antwort. Steht irgendwo in der Schrift etwa 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, um der Engel willen, denen Gott ihre Weisheit mit dem unbarmherzigen Gesetz zur Durchführung genehmigt hat, um der Engel willen fordern die Vergebung. Und wann nur kann vergeben werden nach diesem unbarmherzigen Gesetz? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Wie hat Pfarrer Georg so wunderbar bei seinem Gedicht anlässlich der Opferung Isaaks schreiben dürfen, der Begnadete, also Adolf Heller mit seinen mehr als 4000 Gedichten, begnadengabter Dichter Gottes, Adolf Heller, entweder er an erster Stelle oder Pfarrer Gerog bei mir an erster Stelle als begnadeter Dichter Gottes. Der schreibt unter anderem bei der Opferung Isaaks: Unser Gott, was haben wir heute früh gesungen? Drei? Was? Wie hieß das Lied?
Drei und Kunden,
ich dürfte
nicht
nachreden. Hat er, Punkt ist ja. Oh, ja, ist gut, der kennt's. Gott ist getreu, haben wir gesagt. Also, ein Doppelvers heißt: Unser Gott ist treu und gut. Er dürstet nicht nach Menschenblut. Stimmt? Aha. Er hat nicht Blutvergießen aus seinem Herzen hervorgeholt. Ohne das kann ich nicht vergeben, wenn er gar Böses überhaupt nicht zurechnet. Aber wenn er heiligen Engeln denen den Beweis liefern wollte, dass er ihnen, den heiligen Engeln, Irrtum zur Last legt, wie wir lesen. Denn musste er doch den Beweis bringen, dass sie sich geirrt haben. Nämlich, er hat sie als gesetzgebende Behörde geehrt. Meine Herren, ihr seht, wie das Volk Israel, das elendeste aller Völker, das ich in meiner Gnade bis zu mir gezogen habe, um mich ihrer zu erbarmen, wie sie trotz all meiner Güte und Langmut und Geduld und so weiter, wie die halsstarrig und hartnäckig und widerspenstig und ungläubig und nachher ein goldenes Kalb machen und schreien, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Stephanus voll heiligen Geistes, da wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zur Linken, den Dämonen zur Rechten, den heiligen Engeln zu dienen vom Gesetz her. So. Wenn Gott das genehmigt hat, ist er dann diesen heiligen Engeln auch Gerechtigkeit schuldig, ihnen Gelegenheit zu geben, nicht? Ihre Weisheit unter Beweis stellen zu können, oder wenn er sie jetzt überführt hat von ihrer, was? Von ihrem Irrtum? Nach ihrer Meinung war das Gesetz gegeben, zu was? Zum Leben, um sie durch Zucht zu Gott zurückzuführen? Und das Gesetz zum Leben zu geben von ihnen, nach ihrer Meinung, erwies sich in der Praxis als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Ist das ein Irrtum? Aha. Also, weshalb, Hans, um wessen Willen muss vergeben werden? Nicht um Gottes Willen, sondern um der Engel Willen.
Nicht gesagt um Gottes Willen.
Was?
Nicht gemeint. Oder nicht gedacht.
Ja, du hast nur gesagt, es muss noch vergeben werden. Ne?
Nein, Gott muss sie belehren, dass ihnen vergeben ist. Ich habe nicht das noch.
Ja, halt. Es geht nicht darum, ob etwas vergeben ist oder nicht. Sondern es geht darum, ob ich noch von Vergebung sprechen kann oder, ja, den Begriff Vergebung gar nicht möglich ist, wenn ich Böses gar nicht zurechne. Von mir aus. Ne?
Es geht nur, dass es Ihnen verständlich wird, habe ich gemeint.
Das ist eine weitere Sache.
Ja,
das ist eine weitere Sache. Eine weitere Sache. Wenn Sie hinter... Jawohl, danke dir.
Wenn das Gesetz von den Engeln da ist und um die Engel willen sollen wir gerichtet werden.
Aber nein. Nicht wir um der Engel willen. Sondern wir, die Frage war ja, wie ist es mit der ganzen Schöpfung?
Ja, das wäre jetzt die Menschheit als solche, gerichtet wird. Ja, aber dieses Gericht hat ja ein Ziel, dass durch die Gerichte die Menschen irgendwie zu Gott hingeführt werden.
Ja.
Das ist doch das, was du auch sagst, dass aus denen klar gemacht werden muss, dass sie errettet sind. Und deswegen kommen sie halt eben in ihrer Gottesferne, in diese Not hinein. So ist es nicht, wie wir gegangen sind. Es muss was anderes geben. Und Christus ist der Weg, die Wahrheit und ist das Leben. Wir kommen nur über ihn. Das müssen die aber im Gericht wohl merken. So nahmen doch die Engel für die Menschheit auch einen Sinn. Die Gerichte.
Ja, und deshalb ist Gott den Engeln gegenüber gerecht und lässt jetzt, bitte, wer, ich sag's gleich so, die himmlischen Majestäten, die Gott damals als gesetzgebende Behörde sie ehrend einsetzte, sind gleichzeitig die Kontrollstellen während dem Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, wer, wo und was gegen ihr heiliges Gesetz gesündigt wird, übertreten wird, wird da Buch geführt. Ganz genau. Ja, wird also da Sünde und Böses zugerechnet. Aha, vorerst zugerechnet. So. Und diesen heiligen Engeln, gesetzgebende Behörde damals, wachen darüber im Ablauf der Weltenheilsgeschichte, was da geschieht. Buch wird geführt über alles Gute und Böse von den heiligen Engeln. Und denen hat er jetzt weiter die Ehre gegeben, Gerichtsvollzieher zu sein. Gegenüber allen Geschöpfen, Engeln und Menschen, Gerichtsvollzieher zu sein, die die neue Rechtslage von Golgatha ablehnen. die bleiben unter den, der unbarmherzigen Gerichtsverfügung heiliger Engel. So. Und deshalb, Buch der Offenbarung Jesu Christi beginnt. Offenbarung Jesu Christi, die Gott, der Vater, ihm gab, dem Sohn. Und was macht er? Er übergibt das nicht direkt seinem geliebten Johannes, sondern und durch seinen Engel senden hat er die unbarmherzigen Gerichtsdinge dem Johannes kundgetan. Warum? Weil diese unbarmherzigen Gerichte nicht nach dem Herzen Gottes sind, sondern alles Verfügungen, unbarmherzige Verfügungen heiliger Engel. So. So wie Josef, solange er, hättest du da Zucker oder was ich da gesehen? Ja. Ah, Zucker. Ja. 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 Warum lächle ich jetzt? Also, liebe Geschwister, ich bin nicht ganz allein schuld, dass es jetzt schon bald halb 9 Uhr geworden ist.
Was? Sie sind alle dankbar mit so einem
Ding. Ja, schön. Also, eines sage ich jetzt. Euch allen kann ich nicht vergeben. Habt ihr schon verstanden? Fällt mir gar nicht, euch was tut, Böses zuzurechnen.
Der Adolf hat immer früher gesagt, in unserem Kreis, wo wir so eng zusammengekommen sind, also der harte Kern oder der weite Kern, den Atomul kannst du nicht beleidigen. Wenn man den Atomul nicht beleidigen kann, kann der noch etwas Böses zurechnen oder nicht? Möchte ich mal fragen.
Kann er nicht.
Ja, dann habe ich noch eine Ergänzung für nötig gefunden und gesagt, wenn mich jemand beleidigen will, da muss er mir das vorher sagen, sonst merke ich gar nichts. Ist das auch eine Gnadengabe? Also, schön.
Ja, aber das ist damit demonstriert, was ich sagen will.
Ja, da ist immer noch unsere Stiftshütte.
Arthur, du musst entschuldigen, aber es ist gut, dass wir ausgeglitten sind.
Ja,
aber. Denn das war eine wichtige Frage.
Ja, ja, wunderbar.
Und deine Stiftshütte kannst du morgen früh bringen.
Der bestätigt auch alles, was ich gesagt habe, und das bedeutet gleichzeitig Schluss der Versammlung. Schluss des Gesetzes, nicht? Ja, also so, wir denken jetzt so langsam dran, Schluss zu machen.
Da habe ich noch eine Frage, das ist doch eine ganz dumme. Wenn also die Engel das Gericht haben, dann würde es so bleiben, dass alle Ungerechten im Feuer See bleiben würden. Alle Bestraften. Gott erbarmt sich, der im Feuer See. Wenn Gott nicht eingreifen würde und den Engel die Macht nehmen würde, würde also viele Christen und Gläubige recht behalten, dass der Feuer See das Letzte wäre. Das Gericht ist letztlich.
In welchem Fall wäre das so?
Wenn die Engel allein walten dürfen.
Aha, ja, dann
ist Gott sich nicht in dieses Gericht der Engel einmischen würde, eines Tages, ich weiß nicht wann, wird er aber tun.
Weißt du, wann er sich eingemischt hat? Ah, das weißt du vorher.
Vor
Grundlegung der Welt,
ja,
alles schon.
Ja.
Ich wollte schon lange ein Vers lesen. Hiob 29,
29.
Dann wurde es mir wohl. Und zwar sehr wohl.
Achtung!
Ich, wer ist denn ich? Unser wunderbarer Gott und Vater in Christo Jesu. Ich sage ich etwas hinzu. Gott und euer Vater wächte für euch in Jesus Christus den Weg aus. Gerügt es uns?
Nicht nur für euch, für uns, sondern
ich
wählte für sie alle den Weg.
Wortwörtlich heißt es, ich habe gesagt, ich muss
das ja.
Wortwörtlich ganz einfach und ganz kurz. Und Gottes Wort ist immer kurz und schlicht.
Wenn du was zu tust, ist es so geschrieben, wenn du was dazu tust.
Und dieses, na, wissen wir überhaupt nicht, was du sagst. Ja. Du musst nur das lesen, was du sagst. Ja. Ja. Wir wollen nicht wissen, was du sagst, was ich kann sehen.
Das ist so schwierig. Ich weite für sie den Weg aus. Und der Ich ist unser Gott und Vater.
Und ja, weiter.
Und in Christo Jesu hat er für die ganze Schöpfung den Weg ausgewiesen. Keiner kommt zu mir, es sei denn, der Vater ruft ihn.
Siehe.
Dann erst merkt er, dass ja Jesus Christus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich kann nicht auf einen Menschen losgehen und ihn zu Jesus Christus führen. Das gibt es nicht. Es sei denn, Gott hat vorher gerufen. Und das wird dann zur Hauptsache übersehen. Weiter nichts.
Danke. Ich lese noch den Abschnitt in der Weisheit Salomos zu Ende. Du, Willi, du sagst ja, der ich im Anfang das Ende verkünde. Ja, ich habe mit der Weisheit Salomos angefangen, jetzt höre ich auch auf. Nochmal das Wort. Weisheit 11, Vers 23 und folgende nochmal. Aber du erbarmst dich über alle, denn du hast Gewalt über alle und übersiehst der Menschen Sünden, dass sie sich bessern sollen. Denn du liebst alles, das da ist, und du hassest nichts, was du gemacht hast. Denn du hast ja nichts bereitet, da wieder du Hass hättest, sondern also hat Gott wen geliebt? Den Kosmos, der Feindschaft ist wider Gott. Du hast nichts bereitet, da wieder du Hass hättest. Wie könnte etwas bleiben, wenn du nicht wolltest? Oder wie könnte erhalten werden, was du nicht gerufen hast? Hättest. Du denn halt hattest. Was könnte da bleiben? Du schonest aber aller. Denn dein sind sie, Herr, du Liebhaber des Lebens. Ein Wort aus den Apokryphen. Ich sage abschließend und freue mich besonders, solche Aussagen haben wir im Neuen Testament nur bei Paulus und im Alten Testament nur bei Salomo. Beides sind Chefarchitekten Gottes. Salomo, dem wunderbarsten Gebäude, das die Welt je gesehen hat, den Tempel. Und Paulus, er baut am heiligen Tempel im Herrn, habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt. Und einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, jetzt wollen wir energisch an unser Programm gehen. Und zwar, erstens, einen Überblick über die unendlichen Herrlichkeiten, die schon in dieser Hütte verborgen sind, vorhanden sind, aber vorerst für jedermann verborgen, der den Geist Gottes nicht hat, und diejenigen, denen der Heilige Geist geschenkt ist, haben die Möglichkeit, hier eines nach dem anderen sehen, lernen, verstehen zu können, davon Besitz ergreifen zu können. Ich zähle 10 Punkte auf. Das war eine Ahnung haben, überblicksmäßig, was da uns erwartet. Erstens, was wir gestern gelesen haben in den Apokryphen, aber du hast alles geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht und genannt. Name. Das gleiche haben wir in Hesekiel 40, ich führe das nur an. Gott hat die Himmel abgegrenzt mit der Spanne. Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Wir haben gelernt, Wissenschaft heute, unser Weltall ist endlich, nicht unendlich. Wir wissen, außerhalb, in der wirklichen Unendlichkeit, wohnt Gott in dem unendlichen Licht, wo niemand zukommt. Er allein beherrscht und bewohnt die Unendlichkeit. Und seine ganze Schöpfung liegt in seiner Hand, die Himmel abgegrenzt mit der Spanne, Maß. Die Berge gewogen mit der Waage. Die Berge sind Reiche. Wie können Berge gewogen werden, Reiche? Da, nicht die Stiftshütte. Was kam beim König Belsazar mal an die Wand? Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Gezählt, gezählt, gewogen und zu leicht erfunden. Aus. In der gleichen Nacht fertig. Also, gemessen, begrenzt mit der Spanne. Gott hält alles in seiner Hand. Die ganze Schöpfung, wunderbar. Also wer kann ihm entfliehen? Alles gewogen, gezählt, doch alles. Im Atom alles gezählt, alles gewogen, alles gemessen, alles genannt. In der großen Welt alles gezählt, alles gewogen, alles gemessen, alles genannt. Der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Aber alles. Gemessen, gewogen, gezählt, genannt. Was fehlt? Nicht eines. Alles in mathematischer Präzision. Und nun, der Stiftshütte spielt auch nun die Maße, die Gewichte, die Zahlen und die Namen eine Rolle. Dann alle Materialien, alle Farben, alle Formen, alle Gegenstände, die ganzen Bedienungsvorschriften. Das Erste, ja. Wir haben dann zweitens ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel für den Begriff, was hier gemessen, das Messen, das Maß betrifft. Zweiter Punkt, drittens, diese Hütte, weil sie mit dieser Hütte verglichen wird, oder ein Modell bautechnischer Art für diese lebendige Hütte ist, und die ist fest verpflockt, festgestellt, ist die Stiftshütte ein überragend wunderbares Modell für unsere Hütte. Das werden wir näher sehen, wie da Skelett, Tragelement unseres Skelettes, Knochengerüst, hier genau alles gezählt ist, und wie hier Fleisch darüber gehängt ist, sind dort Vorhänge darüber gehängt. Der Vorhang, das ist sein Fleisch. Und das Fleisch ist zum Glück bedeckt mit Haut und Haar. Das kommt da auch. Und dann gibt es ein Unterkleid und dann gibt es ein Obergewand. Das ist alles da.
Aber jetzt das Wichtigste. Was hier bei dieser Hütte nicht sichtbar ist, ist hier wunderbar dargestellt. Da ist in der Hütte drin ein erster Wohnraum, genannt das Heiligtum. Und das ist der Wohnraum für die Seele. Da drin ist auch eine Seele. Aber da finden wir keinen Wohnraum. Ne? Das ist hier wunderbar dargestellt. Und die Gegenstände im Heiligtum. Goldener Leuchter, Schaubrottisch, Räucheraltar. Stellen die Organe der Seele dar. Und dann kommt der Scheidevorhang. Und hinter dem Scheidevorhang das Allerheiligste, Gott, Geist. Das ist der Geist des Menschen dargestellt. Auch unser Geist. Der Geist des Menschen ist im Allerinnersten ehemals im ungefallenen Zustand Allerheiligsten. Aber der Raum ist noch da für den Geist. Nur ist der Geist des gefallenen Menschen nur noch ein glimmender Dorf. Und Gott in seiner Schöpfertreue kann ich zusehen, wie der letzte Rest von der Neshama, die Gott eingehaucht hat in Adam, da er eine lebendige Seele geworden ist, dass der ganz erlischt. Und dieser glimmende Docht ist, wie man anders sich ausdrücken kann und die Welt sich ausdrückt und die Frommen sagen, nee, nee, doch, doch, sagt die Schrift, der glimmende Docht, das ist der sogenannte gute Kern in jedem Menschen. Die Schrift sagt nicht ein guter Kern, aber ein glimmender Docht. Und an den lässt Gott nicht auslöschen, bis er bei jedem zu seiner Zeit durch den Geist Jesu Christi, der Auferstehung und der Kraft des Lebens neu gezeugt werden kann. Und dann flackert der glimmende Docht wieder auf in einem Leben, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Halleluja! So, das war der dritte Punkt. Leib, Seele, Geist. Aber wenn unsere Psychiater wissen, was da für eine Orientierung vorliegt. Und das macht Gott. Wem hat er diese Dinge verborgen? Ausgerechnet diesen Weisen und diesen Klugen. Und wem hat er die Dinge geoffenbart? Uns ganz Dummen. Warum sind wir die Dümmsten? Na, weil wir alles glauben. Ja. Was geschrieben steht. Viertens, ja, das muss ich auch gleich noch sagen. Nicht nur die Hütte stellte die Leiblichkeit dar. Das Heiligtum, Wohnraum für die Seele, das Allerheiligste, Wohnraum für den Geist. Grundriss, Wohnraum für die Seele, Wohnraum für den Geist. Gleichzeitig aber haben wir, ist Gott die Liebe. Lesen wir etwas von der Hoffnung der Seele. Als Anker, der hineinreicht bis ins Innere des Vorhangs. Die Hoffnung der Seele des gläubigen Menschen ist verankert im Allerheiligsten des Herzens Gottes. Ist der Anker gut gesichert? Eine Hoffnung für die Seele, bitte. Herr Ulrich. Ja. Geist, Seele, Leib haben wir gesehen, Hütte. Und jetzt? Liebe ist Gott die Liebe. Hoffnung, Betätigungsfeld des Glaubens. Dieser weiße Umhang, welcher den Vorhof umsäumt, stellt den Glauben dar. Was ist denn die feine, reine, weiße Leinwand? Die Gerechtigkeit der Gläubigen. Des Glaubens. So. Also, wir haben nicht nur Leib, Seele, Geist, sondern Liebe, Hoffnung, Glauben. Das ist der Wandel im Glauben innerhalb dieser Umfriedigung des Glaubens.
Und was? Der Mensch, der im Glauben kommt, der eintritt, aha, bereits umzäunt.
Jawohl, sehr schön. Und hier ist eine vierfache Tür. Was sagt Jesus? Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, ist er dann im Glauben drin, im Vorhof des Glaubens. Ist dann für ihn Möglichkeit, dass er zu einer lebendigen Hoffnung kommt und in die Fülle des Geistes geführt werden kann. Und zum Glück ist hier eine vierfache Tür. Warum? Was ist denn die Zahl 4? Der Kosmos, die Schöpfung, das Weltall. Das sind 4 Türen offen für die ganze Schöpfung. Schon bei der Stiftshütte.
Aus Himmelsrichtungen.
Aus allen Himmelsrichtungen, ja. Viertens haben wir hier wunderbar wieder von außen nach innen gehend die Stillung aller Bedürfnisse aller Geschöpfe. Nach Leib, Seele, Geist. Stillung aller Bedürfnisse. Fünftens, der Weg des Glaubens von außen bis in die allerheiligste Gegenwart Gottes und umgekehrt, der Weg der Gemeinde Jesu Christi, die da ist, sein Leib, der geht nicht von außen nach innen, das ist Israel. Petrus beschreibt den. Wir sind von einem Augenblick, vorher waren wir blutrote Sünder oder rabenschwarze Raben, kohlrabenschwarze. In einem Augenblick weißer als Schnee geworden. Am Kreuz von Golgatha. Der Mensch, der im Glauben steht und mit Werken umgeht, wirkt, dem wird der Lohn nach Schuldigkeit ausbezahlt. So schreibt Paulus. Der Mensch aber, und das sind jetzt 4, der nicht wirkt, nicht mit Werken umgeht, die mit Werken umgehen, Jakobus und Israel, gläubig an Herrn Jesus, aber noch eifer für das Gesetz. Der nicht mit Werken umgeht, nicht wirkt, aber dem Gott glaubt, der den Gottlosen rechtfertigen, einem Augenblick. Da gibt es so etwas. Das ist der Mensch Gottes. Vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Von einem Augenblick zu anderen. Und jetzt ein hebräisches Wort, schnell, Schachar. Ein Kreuz für die Ausleger. Warum? Einmal müssen sie übersetzen Licht und das andere Mal Finsternis. Das gleiche Wort. Es geht nicht anders. Wir haben sie dann das Wort übersetzt. Drittens, das wunderschöne Wort Morgenröte. Ah, das ist, was ist denn Morgenröte? Das ist ein langsamer, freundlicher Übergang von Finsternis zum Licht. Von der Nacht zum Tag, nicht? Ja. Aber dieses Wort Schachar ist so zu verstehen, genau jetzt, was Paulus in die kurzen Worte gefasst hat, der Mensch, der dem Gott glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, von einem Augenblick zum anderen, man kann es ja nicht so schnell sagen, wie es geht, ne? Also jetzt bin ich noch rabenschwarze Finsternis und Gott spricht, Blut des Christus, Gottes Gerechtigkeit, dieser Augenblick, Teil von einem Augenblick, erste Hälfte Augenblick bin ich Finsternis, schwarz, im nächsten Teil des Augenblicks bin ich weiß als Schnee. Gottes Gerechtigkeit.
Ein Atomo,
also in einem Nu, ein Atomo, bitte. Ist das so bei der Entrückung? Bitte, da haben wir sogar. Das ist Schachar, das heißt, der Augenblick schwarz-weiß. Das ist schon zu langsam, wenn man das aussprechen muss. Wunderbar. Das ist die Sache. Also nicht schön morgenrot, nicht, wo es so schön langsam kommt dann. Nicht? Ja. Und wir, darf ich sagen, was ich jetzt sagen wollte? Und wir Blödianer sind so dumm, nicht wahr? Und meinen, jetzt müssen wir unser ganzes Leben noch dahin schleichen und so langsam wird es morgenrot, dann kommt auch der Tag. Bitte. Was sind wir?
Elektrizität. Wenn ich einschalte,
aha.
Da geht es ziemlich lang, bis das Licht kommt.
Ja, bitte. Also, ja. Ja, wir sind am Punkt 5, der Weg des Glaubens, von außen nach innen, Israel, und jetzt durch Petrus, unser Weg. Ja, deshalb kam er drauf. Ich bin außerhalb des Lagers ans Kreuz gehängt worden. Stimmt das? Mit Christus gekreuzigt. Im gleichen Moment, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, ist heil nach 100 Jahren. Im gleichen Augenblick. Zu derselben Stunde. Ja. Das gilt für uns. Versetzt uns die Gnade Gottes augenblicklich nicht nur ins Mitte des Allerheiligsten, sondern unser Leben verborgen mit Christo in Gott. Wo sind wir hinversetzt? Nicht nur ins Allerheiligste, sondern ins Herz dessen, der im Allerheiligsten thront. Reicht das?
Solange?
Aha. Aha. Gut. Und jetzt führt uns der Geist dann von innen nach außen. Petrus wird vom Lager Israels, nicht von außerhalb, vom Lager Israels da hineingeführt. So, genau in einer Wortfolge, in einem oder zwei Versen, die er schreibt. Und Paulus aber von hier wird hinausgeführt durchs Lager Israel bis außerhalb des Lagers. Beherrscht alles. Jetzt stellt sich die Frage, wer von außen nach innen kommt und ist mal in den Vorhof gekommen, versteht der schon alles, was da drin ist? Nein.
So wenig der Gläubige versteht, der ihm nur in das Heilige, Allerheiligste eintritt, was geschehen ist.
Wir, ja. Also wir verstehen erst auch nicht. Welcher Säugling hat schon verstanden, was geschehen ist bei seiner Zeugung und bei seiner Geburt? Aber ist er deshalb etwa nicht geboren worden? Ist er deshalb nicht schon ein vollkommenes Menschenkind? Geistlicherweise noch viel mehr. Erst hinterher können wir verstehen lernen, ja, was, so ist das. Gut. Da. Im Allerheiligsten, jetzt kommt die Gegenfrage. Wer nun hier, nicht nur zu Füßen Jesu, wie die Maria, wunderbar, ne? Aber hier im Herzen Gottes des Vaters ruht, mit Christus zusammen. Und hier die Orientierungen empfängt, die Paulus in der Wüste Arabien empfangen hat. Wie lange war er dort? Wie viel?
14 Jahre.
2 mal 7. Da hat er die Offenbarung empfangen. So. Versteht der hier Belehrte das da?
Ja.
Selbstverständlich. Versteht er das auch? Versteht er, hat er auch ein Verständnis für die ganz draußen sind?
Ja.
Das war Punkt 5. Sechstens, der Geist Gottes offenbart uns die schwersten theologischen, geistlichen Probleme, die unser Gotteswort kennt, nennt und uns vor Augen führt. theologische, geistliche Fragen, Komplexe und Probleme, die die Bibel selbst vor uns hinstellt. Fragen und Probleme, die ganze theologische Bibliotheken füllen, ohne eine Antwort darin zu haben, die befriedigt. Alles da vorhanden, so dargestellt, dass Sonntagsschulkinder das verstehen können. Unmündige. Vater, ich preise dich, spricht Jesus, voll Geistes, dass du diese Dinge den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Stimmt das praktisch? Entschuldigt, wenn ich gelegentlich sage, von allen Gemeinden, denen der Apostel Paulus gedient hat vor 2000 Jahren, ist die Korinthergemeinde die Liederlichste, sage ich prompt. Die Liederlichste.
Nach unserem Beispiel.
Wie?
Nach unserem Urteil.
Nein, nach dem Urteil der Schrift. Was schreibt er denn den Korinthern? Ihr seid ja noch fleischlich. Da Neid und Streit unter euch ist, ihr seid ja noch fleischlich. Ich konnte euch nur Milch zu trinken geben. Ihr seid ja noch Säuglinge. Deshalb konnte ich unter euch Christus nur wie verkündigen? Als gekreuzigt. Ihr Korinther, ihr seid ja noch fleischlich. Ihr seid Unmündige, jetzt kommt das Wort, Unmündige, aber trotzdem in Christo. Ist das auch ein Evangelium? Ihr seid Unmündige in Christo. Ist die liederlichste Gemeinde im Neuen Testament, ja, außer, deshalb habe ich es gesagt, bei Paulus. Wer ist sonst die liederlichste Gemeinde? Die sich am meisten eingebildet hat, Laodicea, stimmt's? Aber hier jetzt, Korinther, denen schreibt er dann, wir reden aber Weisheit Gottes, aber nicht Weisheit der Weisen dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, sondern wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgene. Dann geht es ja wie weiter, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen geschenkt, die ihn lieben, uns aber, die wir ihn lieben, hat er diese Geheimnisse geoffenbart durch seinen Geist, und dieser Geist erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Und das ist da alles drin schon. Ja, was ist dann erst bei Salomo alles drin? Und erst bei Hesekiel? Und gestern haben wir gelernt, alles drin, was in Gott verborgen ist, zuletzt. Ja, das sind ja Geheimnisse Gottes, des Herzens Gottes. Löst alle theologischen Probleme. Schnell ein klassisches Beispiel. Haben wir schon verstanden, wenn Paulus schreibt, das Wort Gottes schärfer als jedes zweischneidige Schwert, haut durch Mark und Bein, bis was geschehen ist, vollendet ist. Bis es scheidet zwischen Seele und Geist. Ja, was schreibt dann Paulus an anderer Stelle? Er selbst, der Gott des Friedens, wird uns vollkommen heiligen, durch und durch, nach Leib, Seele und Geist. Die gehören doch zusammen. Aha. Das haben wir schnell gelernt schon. Raum der Seele, Bestandteile der Seele, Raum des Geistes, Bestandteil der Bundeslade, das Wesen des Geistes darstellen, bis in alle Einzelheiten.
Fortgang auf Kassette 3.